Ja, Geheimnis des Glaubens kann ich bei diesem Lied nur sagen. Da ist unglaublich viel Geheimnis drin. Danke, Christina, für dein Hineinnehmen, auch in diese Predigt. Du hast es schon gesagt, ich würde gerne unsere Jahreslosung so ein bisschen mal vertiefen. Ich habe im letzten Jahr ein Buch gelesen von Leo Bigger, Geist Gottes, und ich fand viele Beispiele sehr, sehr berührend. Ich werde auch zwei Beispiele daraus heute hier nehmen aus seinem Buch und habe gedacht, Mensch, darüber möchte ich das gern mal ein bisschen mehr lehren. Und dann kam eben diese Jahreslosung und ich dachte, jawohl, ich greife das einfach mal auf und würde gerne mal genau diesen zweiten Aspekt der Jahreslosung gern vertiefen. Ihr wisst, vielleicht können wir es ruhig sehen, Chines. Die Jahreslosung kann einfach da vorne nochmal so dran stehen, ich schenke. Damit fängt sie an, ihr erinnert euch. Schenken hat natürlich auch mit meinem Empfangen wollen zu tun, mit meinem sich beschenken lassen, mit meinem Stolz überwinden, das nicht alles alleine zu machen und so. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das ist die Herausforderung. Und lege einen neuen Geist in euch. Ein erstes Beispiel aus dem Buch. In einem Dorf lebten einmal zwei junge Burschen, die den ganzen Tag, na was wohl, nur Flausen im Kopf hatten. Also so richtig lebendige, zünftige Burschen. Im selben Ort lebte auch ein alter, weiser Mann, von dem alle sagten, dass er alles wisse und sich nie irre. Die beiden Schlitzohren überlegten sich, wie sie den alten Mann verschaukeln könnten und kamen auf eine hinterliste, gemeine Idee. Wir nehmen eine Taube, halten sie hinter dem Rücken und fragen den Alten, lebt die Taube oder ist sie tot? Wenn der weise Mann uns sagt, sie sei tot, dann holen wir sie hervor und lassen sie fliegen. Und wenn er sagt, sie lebt, dann drücken wir den Hals zu und zeigen ihm die tote Taube. Also, das ist Jungenlogik, gar nicht so schlecht, aber gemein. Egal, was er sagen würde, die Antwort wäre falsch. Mit der Antwort des alten Mannes hatten sie nicht gerechnet. Der sagte nämlich, ob diese Taube lebt oder tot, liegt ausschließlich in eurer Hand. Eine weise Antwort eines weisen Mannes. Liebe Gemeinde, sehr zugespitzt gesagt, mit der Taube ist es so ähnlich wie mit dem Heiligen Geist. Und ich muss gestehen, dass ich jetzt fast schlucke. Ich habe mir fast überlegt, also dreimal, vier, fünfmal überlegt, kann ich das jetzt wirklich sagen? Was wir mit dem Heiligen Geist machen, liegt in unserer Hand. Ich weiß, dass Martin Luther gesagt hat, das Schlimmste, was man machen kann, ist alles irgendwie in eine Bedingung hängen. Nein, wir leben nicht von Bedingungen, Gott sei Dank nicht, von Gnade, Gott sei es gedankt. Und trotzdem, ich wiederhole jetzt diesen Satz und diese Spannung, die da drin steckt. Was wir aus dem Heiligen Geist machen, liegt in unserer Hand. Tja, was machen wir jetzt damit? Wir können dem Heiligen Geist Raum geben oder wir können ihn aus unserem Leben raushalten. Wir haben jetzt leider kein Gebibelgespräch, aber es wäre, glaube ich, ein interessantes Gespräch. Wie ist das? Raum geben oder aus unserem Leben Raum raushalten? Irgendwie die Worte, wie ich heute weitergeben möchte, bewegen mich ja schon länger und ich fand sie wieder beim Bibellesen. Ich habe so gedacht, das war damals so und das ist heute so. Bei der Bibellese haben wir in dieser Woche vielleicht, wenn Sie es gelesen haben, gelesen, dass Jesus nach Nazareth kam. Und zwar, nachdem er 40 Tage versucht wurde. Also auch er, aber so richtig knackig versucht. Und dann heißt es dort in Lukas 4, er kehrte von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Nazareth. Interessant. 40 Tage Versuchung und trotzdem Kraft von Gott. Also der Geist war voll in ihm drin. Ja, und ihr wisst, was dann in Nazareth passierte. Er nahm eine Schriftrolle, er lehrte in Vollmacht und las einfach nur Jesaja 61, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesalbt, den Armen gute Botschaft zu verkündigen. Da waren viele arm. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkündigen, dass sie freigelassen werden. Gefangenen. Es gibt nicht nur eine Gefangenschaft, die man sieht, sondern auch ein inneres Gefangensein. Ich traue mich nicht und weiß ich was alles. Blinden, dass sie sehend werden. Unterdrückten, dass sie frei werden. Und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und Jesus sagt, heute ist dieses Wort vor euren Ohren und Augen Wirklichkeit geworden. Und was passiert jetzt? Sie haben vollmächtig zugehört. Und das Verrückte ist, jetzt geben sie leider dem Geist Gottes nicht weiter Raum. Jetzt stellen sie alles in Frage. Und halten, nicht, dass man nicht Fragen stellen dürfte, aber in diesem Fall halten sie durch ihre Fragen Jesus aus ihrem Leben raus. Wie kann das sein? Ist das nicht der Sohn Gottes? Anstatt damals zu fragen, ja, wo bin ich denn gefangen? Wo brauche ich eigentlich Befreiung? Wo bin ich blind? Wo will ich nicht sehen? Wurden sie zornig, sprangen auf und wollten Jesus dort an den steilen Abhang des Berges, ja, von den hinunterstoßen, und er hat keine Angst und geht mitten durch sie durch. Also anstatt dem Geist Gottes Raum zu geben, geben sie dem Zorn Raum. Das kenne ich doch noch nur zu gut. Ich bin leider auch so einer, leider, der nicht immer so seine Emotionen im Gefühl hat, im Griff hat, sondern sie schnell Raum gibt. Und was mir oft fehlt, das ist das, oh Herr, hilf mir, zu sagen. So war es damals auch. Was bildet der sich ein? Spinnt der nicht? Das ist doch ein Zimmermannssohn. Und es ist so interessant zu lesen gewesen in dieser Woche. Was macht Jesus? Er geht weiter. Es heißt einfach danach. Danach ging er 40 Kilometer nach Kapernaum. Und was macht er? Das Gleiche, was eben auch. Er lehrte in ihrer Synagoge. Es heißt, hier waren die Leute von seiner Lehre überwältigt. Er sprach mit Vollmacht. Und im Unterschied zu Nazareth stellt jetzt niemand den Herrn Jesus in Frage. Niemand schränkt ihn ein, sondern sie hören zu. Sie lassen Jesus frei wirken. Und so passiert's. Ein Mann vom Dämon besessen schrie: Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus sagt nur 6 Worte. Sei still. Fahr aus diesem Mann. Und siehe da, genau das passiert, was er sagt. Und es heißt nur, welche Vollmacht und Kraft steckte in den Worten dieses Mannes. Und ich musste mir so sagen, hey, das war damals schon so. Die einen gaben Jesus Raum hier und erlebten Unglaubliches. Und die anderen hörten und gaben ihm nicht Raum. Ich las gestern einen Satz in einem Buch, der ist mir so nachgegangen. Unsere Entscheidungen zeigen, wer wir wirklich sind. Das ist es doch. Welche Entscheidung treffe ich aus all dem, was ich weiß? Unsere Entscheidungen zeigen, wer wir wirklich sind. Corrie ten Boom erzählte einmal ein Beispiel, das ganz ehrlich uns jetzt mit hineinnimmt in diese Spannung, dem Geist Gottes Raum geben oder ihn raushalten. Es kann sein, dass ich euch das Beispiel schon mal erzählt habe. Ich habe es in dieser Woche gelesen und ich fand es einfach nur genial. Sie schreibt, es war in einer Kirche in München, wo ich ihn traf, den hageren, hellblonden natürlich, Mann in einem grauen Mantel, in der Hand einen Filzhut. Die Leute verließen gerade die Kirche und er kam nach vorne. Und sie sagte, für mich war das wie ein Blitz. Denn sie erkannte diesen Mann sofort. Sie sah sofort, wer da nach vorne kam. Sie schreibt wortwörtlich, die Erinnerung kam wie ein Blitz. Der riesige Raum mit seinem kalten Oberlicht, der traurige Haufen der Kleider und der Schuhe in der Mitte des Fußbodens. Eine nackte Schande, an diesem Mann vorbeizulaufen. Dieser Mann war Aufseher im Konzentrationslager Ravensbrück. Und jetzt stand er vor mir, streckte mir die Hand aus und sagte, eine wunderbare Botschaft, Fräulein, wie man damals sagte. Wie gut zu wissen, was Sie sagen, dass es wahr ist. All unsere Sünden liegen auf dem Meeresboden. Sie schreibt, und ich, die so routiniert eben gerade noch über Vergebung gesprochen hatte, fummelte in meiner Handtasche herum, anstatt diese Hand zu ergreifen. Natürlich würde er sich nicht an mich erinnern. Wie konnte er sich erinnern? Tausende von Frauen waren wir. Aber ich sah ihn. Ich sah die Lederpeitsche am Gürtel hin und her baumeln. Und mein Blut schien mir in den Adern zu gerinnen. Sie haben Ravensbrück in Ihrem Vortrag erwähnt, sagte er. Ich bin dort Aufseher gewesen. Nein, sagte sie sich, er kennt mich nicht. Aber seit damals, fuhr er fort, bin ich Christ geworden. Ich weiß, dass Gott mir meine Gräueltaten von dort vergeben hat. Ich würde es jedoch auch gern von Ihren Lippen hören, Fräulein. Er streckte seine Hand zum zweiten Mal aus und fragte, können Sie mir vergeben? Und sie stand da, ich, deren Sünden jeden Tag vergeben werden müssten. Ich stand da, und jetzt kommt das, was ich so wichtig und so ehrlich finde. Ich stand da und konnte es nicht. Das ist der springende Punkt. Und ich finde, das ist so ehrlich, dass sie das jetzt hier so sagt. Der wollte vergeben und ich konnte nicht. Ich konnte nicht. Betsy, meine geliebte Schwester, war an diesem Ort umgekommen. Konnte er ihren langsamen, schrecklichen Tod austilgen, nur weil er um Vergebung bat? Es konnten nicht mehr als ein paar Sekunden vergangen sein, wie er da mit seiner ausgestreckten Hand dastand. Für mich schien es, sagt Corrie ten Boom, wie Stunden. Während ich einen Kampf mit der schwierigsten Sache hatte, zu der ich mich jemals überwinden musste. Ich stand immer noch da mit der Kälte, die mein Herz umklammerte. Ich konnte nicht. So, das ist ihre Ohnmacht. Und ich fand das so cool, dass sie jetzt ganz einfach erzählte, was sie machte. Wie war ihr Zugang zu dieser Kraft Gottes? Sie sagte, für mich waren es drei Worte. Jesus, hilf mir. Und dann sagt ihr der Geist Gottes, du könntest deine Hand heben. Und die Gefühle könnte ich dir schenken. Und sie schreibt, also legte ich meine Hand ausdruckslos, mechanisch, in die mir ausgestreckte Hand. Und jetzt passiert das Übernatürliche. Während ich dies tat, geschah etwas Unglaubliches. Ein Strom floss von meiner Schulter aus durch meinen Arm bis hin in unsere vereinten Hände. Diese heilsame Wärme schien plötzlich durch mich hindurch zu strömen und trieb mir Tränen in die Augen. Ich vergebe dir, Bruder, weinte ich von ganzem Herzen. Für einen Augenblick hielten wir uns ganz fest, der ehemalige Aufseher und die ehemalige Gefangene. Letzter Satz, niemals zuvor, sagt Corrie ten Boom, hatte ich Gottes Liebe so stark verspürt wie in diesem Augenblick. Wisst ihr, was mich so fasziniert? Sie kam völlig an ihr Ende. Sie merkte, Akku leer. Da war nur noch Kälte. Nichts. Gar nichts. Ich kann doch jetzt nicht noch vergeben. Und dann plötzlich diese Bitte zu Gott und diesem Geist Gottes Raum geben. Und ich habe mir gedacht, ey, das ist es doch, oder? Nicht ich muss da, weiß ich, was produzieren, was ich nicht habe, sondern Kraft Gottes fließt, wie du es gerade gesagt hast, von Paulus vorgelesen, Christina, da, wo ich ganz schwach bin, mir das eingestehe, ohnmächtig bin, ihn bitte und da erfahre ich ihn. Was für eine Kraft, das macht es in diesem Beispiel aber auch nochmal deutlich, was für eine Kraft braucht Vergebung. Andererseits, was für eine Kraft steckt in der Vergebung, dass plötzlich etwas heil wird. Da passiert ja Heilung. Jesus sagt, er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkündigen, dass sie freigelassen werden. Darf ich dich mal ganz persönlich fragen, gibt es irgendetwas, was dich gefangen nimmt? Irgendwelche Ereignisse, wo du sagst, werde ich nie vergessen. Das war bei Betsy und Corrie ten Boom ja auch so. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ich glaube, da wird sich nie was ändern? Das ist genau die Herausforderung, die, finde ich, in diesem Text steckt. Und ich finde das so toll, auch an Gott, dass er mich immer wieder zu herausfordert. Ich merke, ich werde langsam gesetzter, älter. Aber er lässt keinen nicht locker und das finde ich gut. In meinem Leben ist es die Menschenfurcht. Ich möchte lernen, darf ich es mal persönlich sagen, euch nicht zu fürchten. Und ich hoffe, dass ihr euch nicht vor mir fürchtet, wenn ich auch mal Dinge sage, die vielleicht unangenehm sind. Kann alles passieren. Ich erbitte es jedenfalls, dass der Geist Gottes mich mehr leitet und ich nicht so abhängig bin von Menschen. Das nimmt mich gefangen. Und ich glaube, was hier steht. Er ist gekommen, um Gefangene zu befreien. Hier geschah Befreiung zwischen Täter und Opfer. Durch Vergebung zeigte sie zutiefst, geschieht zutiefst Heilung. Heilung der tiefsten Verletztheiten. Mein Wunsch ist, geben wir doch diesem Geist Gottes, von dem in dieser wunderbaren Jahreslosung die Rede ist, Raum. Raum für sein Versöhnungswerk. Dass Dinge, wo wir denken, Mann, ob sich da wirklich noch was bewegt. Ja, er kann mich, dich, uns bewegen. Dass er es tun kann. Corrie ten Boom hat mal so ein wunderschönes Beispiel gesagt. Das hatte ich bestimmt schon mal. Kennt ihr den noch? Darf ich ihn erinnern? Das Handschuhbeispiel. Das ist der schönste Arbeitshandschuh, den ich habe. Ganz toll. Von Christian Ott. Ich habe ihn behalten, Christian. Ich habe gesagt, den gebe ich nicht mehr her. Corrie ten Boom hat gesagt, ich halte einen Handschuh in der Hand. Der Handschuh kann nichts, aber auch gar nichts von sich aus tun. Klar, ne? Handschuh ist Handschuh. Und dann sagt sie ganz einfach, aber wenn meine Hand darin steckt, kann er vieles tun. Aber nicht der Handschuh, sondern meine Hand. Und dann kommt dieser eine Satz des Vergleichs. Wir sind Handschuhe. Der Heilige Geist in uns ist die Hand, die die Arbeit tut. Was war ich froh, dass ich gestern Handschuh dabei hatte. Mir sprang wieder mal die Kette ab. Und das war in dieser ekligen Kälke wirklich eklig. Aber mit dem Handschuh habe ich es tatsächlich geschafft. Die hatte sich richtig verkeilt, rauszuziehen und ich konnte weiterfahren. Wie gesagt, der Handschuh hätte das nicht gemacht. Aber meine Hand in der Hand, im Handschuh. Nochmal der entscheidende Satz, der Heilige Geist in uns. Er will die Arbeit tun. Leute, ich glaube, da ist so viel Herausforderung in dieser Jahreslosung. Da gibt es so viele Dinge in dieser Woche, wo ich vielleicht wieder mal überfordert bin. Wo ich schon leicht wieder hochgehen möchte und ach, ihr wisst ja selber. Aber die Frage ist, darf mich jetzt der Geist Gottes erinnern und sagen, hey, ich bin auch noch da, ich kann dir helfen. Oh, das wünsche ich mir so sehr, dass der Geist Gottes in mir und in uns seine Arbeit tun darf. Der Heilige Geist reinigt uns Tag für Tag. Er erinnert uns an Jesus. Er macht uns Jesus groß. Er schenkt uns letztlich seinen Frieden. Das ist sein Anliegen, wo er darf. Leo Bigger beschreibt in seinem Buch den Geist Gottes folgendermaßen mit der Taube. Und sagt, habe ich noch gar nicht gewusst, die Taube ist der einzige Vogel ohne Gallenblase. Gallensäfte hat sie zwar, aber keine Gallenblase, wo diese Säfte gespeichert werden. Der Taube kann also bildlich gesprochen niemals die Galle überlaufen. Sie ist frei von Bitterkeit. Nicht schlecht, ne? Ich habe mir gedacht, Mensch, wenn mir das doch mal so geschenkt werden könnte. Gott möchte mich frei von Bitterkeit machen. Er möchte mich frei machen von all dem Mist, was mich manchmal so stinkig macht oder was so gärt, das ist ja das Schlimme. Der Geist Gottes will alle zerstörerischen Kräfte umwandeln zu neuer Energie. Ihr wisst, ich habe auch das Beispiel mit dem Hausmüll schon oft gebracht, ja. Das wird einfach nur in Energie umgewandelt, in der Müllverbrennungsanlage. Und das ist es, was Gott will. Gib mir doch das, deine Bitterkeit, deine Sünde, deine Wut, dein Zorn. Und ich mache daraus neue Energie. Also der Heilige Geist hilft uns, die Gallenblase wieder zu reinigen, indem er uns Mut macht, die Sache vor Gott zu bringen. Indem er ja uns letztlich helfen will und sagt, Vergebung ist möglich. Ich kann heilen. Und dann noch ein zweites Merkmal. Die Taube ist treu. Wusstet ihr, dass sie einen Partner fürs Leben hat und daran festhält? Ich denke, das dürfen wir auch so sagen. Der Geist Gottes ist der Treue. Der ist treu. Wenn du ihn hast, dann hast du ihn. Und er erinnert dich. Ja, wir können ihn betrüben, aber er geht Gott sei Dank nicht gleich. Wir können ihm einengen. Und er macht uns traurig. So ist es. Es ist eine göttliche Traurigkeit. Aber letztlich versucht er sein Werk immer wieder, uns zu Jesus zu führen, uns zu ermutigen. Er hilft uns, dass wir uns nicht verdammen. Macht uns Mut. Und ich entdecke das einfach immer in Jesus. Da war auch in dieser Woche, das begleitet mich wirklich in dieser Woche, ich lese so gerne die alten Texte, da hatte Jesus so einen anstrengenden Tag. Da, ich habe es schon gelesen vorhin, da auf der einen Seite hat er diesen vom Dämonen Besessenen befreit. Abends hätte er vielleicht gerne Ruhe gehabt, kommt nach Hause zum Petrus, da war die Schwiegermutter krank, auch die heilt er. Und plötzlich in Windeseile spricht sich das im Dorf um, das ganze Dorf kommt. Es geht weiter bis in die Puppen. Also ich glaube, nach so einem Tag hätte ich erstmal ausgeschlafen. Und Jesus, am nächsten Morgen, sie suchen ihn alle und finden ihn nicht. Er war der Erste. Wohin? Er wollte Ruhe, er wollte Stille, er brauchte Kraft. Das ist es, das ist es. Hermann Bettel sagt, durch Gebet weicht der Staub von der Seele und die Last vom Gewissen und die Angst aus dem Herzen. Der Mensch wird frei und die Fesseln fallen. Ihr merkt schon, ich sage euch nichts Neues. Ich würde euch nur so gerne ermutigen und mich auch und zu sagen, lasst bitte, ja, diesen Geistraum. Ich erlebe es so, Christine hat es ja gefragt. Bei mir ist es wirklich das Gebet, wo diese Kraft neu kommt. Das Gebet ist der Kanal, der mich mit Gott verbindet. Und ich habe immer schon festgestellt, wenn ich am ehrlichsten bete, dann ist das meistens nicht viel. Manchmal sind es noch nicht mal Worte. Dann bin ich am hilflosesten. Manchmal heule ich sogar. Aber dann ist mir oft danach am wohlsten. Nicht, dass gleich was passiert, aber ich merke, jetzt bin ich's los. Und ich merke, er ist da. Ohalisby hat gesagt, unsere hilflosesten Gebete sind die besten. Jakob Abrell sagt, das Gebet ist die geheimnisvolle Verbindung zwischen der Ohnmacht des Menschen und der Allmacht Gottes. Wie sagt es Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Und hier steht im Griechischen dieses Wort, was wir alle kennen, Dynamis, Kraft, Power, Dynamit. Ein letztes Beispiel von Leo Bigger. Er schreibt, darum habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, am Morgen noch im Bett zu sagen, guten Morgen, Heiliger Geist, was für Pläne hast du heute mit mir? Muss ich etwas Besonderes wissen? Wie willst du mich heute gebrauchen, damit Jesus verherrlicht wird? So lasse ich mich leiten, begleiten, beauftragen vom Heiligen Geist. Ich kann mir keinen besseren Start in den Tag vorstellen. Und er sagt, probier es doch aus. Ich habe noch eine Geschichte für dich, sagt er zum Schluss. Es gab in meinem Leben viele Momente, wo der Geist Gottes meine Begrenztheit aufzeigte und gleichzeitig sprengte. Na, das finde ich jetzt interessant. Versteht ihr? Das ist nämlich das Werk des Geistes Gottes. Der drückt uns nicht nur nieder, der hilft uns auch auf. Der hilft uns zu wachsen, gerade an den Schwachpunkten. Praktisches Beispiel. Ein guter Freund, schreibt er, in meiner Gemeinde hatte 3 Kinder und ein ganz altes, kleines Auto. Eines Tages meldet er sich und sagt, Leo, du hast doch einen neuen großen Wagen bekommen. Könnte ich nicht für eine Woche dein Auto ausleihen? Du kannst in dieser Zeit meines fahren. Du hast doch noch keine Kinder. So könnte ich jetzt mit deinem Wagen mit meiner Familie ins Wallis fahren. Schlitten hätten Platz, Skier hätten Platz, meine Frau und unsere 3 Rabauken. Bigger schreibt, ich ließ mich erweichen. Und so fuhren sie also in die Ferien. Dummerweise hatte er vergessen, mir zu sagen, dass bei seiner alten Klapperkiste der Kofferraumdeckel beim Öffnen nicht oben bleibt. Ich öffnete nichtsahnend den Kofferraum, beugte mich hinein, um die Einkäufe zu verstauen und bam, mitten ins Gesicht. Was für ein Auftakt ins Wochenende. Blutlache, große Beule. Auweia, war ich wütend. Was für ein Freund, ein toller Freund, der mich einen Kopf kürzer machen will. Wieso hat der auch nichts gesagt? Und ich leih ihm noch meinen Wagen. Ich war stinksauer. Na warte, wenn der zurückkommt, kann er was erleben. Nicht nur morgens, sagt Leo Bigger, sondern auch abends, vor dem Schlafen, pflege ich ein Ritual. Heiliger Geist, da bin ich wieder. Leo Bigger, stelle ich mich ihm mit Namen vor, damit er auch weiß, wer mit ihm spricht. Gibt es irgendwas, was ich heute zu tun vergessen habe? Habe ich einen Menschen verletzt? Müsste ich noch eine SMS oder WhatsApp schicken? Gibt es irgendwas, das ich noch in Ordnung bringen sollte? Ich möchte doch mit leichtem Herzen und gutem Gewissen ins Land der Träume reisen. An jenem Abend hörte ich klar und deutlich, ja, Leo, es gibt was, was du für mich tun kannst. Was? Verschenke deinen neuen Wagen, den du geschenkt bekommen hast, dem Freund, der gerade damit verreist ist. Ruhe. Stirnrunzeln. Heiliger Geist, bist du das wirklich? Er, in Klammern, wieso habe ich mich nur mit Namen gemeldet? Jetzt weiß er, wer ich bin. Ich versuchte Zeit zum Schinden zu finden für eine gute Ausrede, aber seine Anliegen war deutlich. Verschenkt den Wagen. Aber wie erkläre ich das dann meiner Frau? Kein Problem, sie kann das handeln. Und wie erkläre ich es mir selber? Du wirst das auch handeln. Ja, und was ist mit Händel? Nein, das Lächeln war mir vergangen. Dann kam der Kollege aus den Ferien zurück. Das Auto geputzt, vollgetankt, wie es sich gehört. Eine Dankeskarte, eine Flasche Wein. Ich, kurz angebunden, kannst sitzen bleiben, kannst die Karre haben. Ich gab dem überrumpelten Kumpel den Schlüssel zurück. Eine Bedingung noch, ich will dafür deinen Wagen. Ungläubig sagte er, kein Problem, und überreichte mir kurzerhand seinen Schlüssel. Er konnte sein Glück überhaupt nicht fassen. Nicht nur hatte er ein nagelneues Superauto, er konnte sich auch noch die Abwrackprämie sparen. Leo Bigger sagt ganz ehrlich, nie im Leben wäre mir in den Sinn gekommen, meinem Freund zu sagen, hey, möchtest du meinen Wagen geschenkt bekommen haben? Es war einzig und allein die Idee des Heiligen Geistes. Er ist der wahre Meister. Er beschenkt mich damit, dass ich an diesem Tag lernte, alles, was ich habe, das bekomme ich von ihm. Nach diesem ersten Wagen verschenkte ich noch 3 weitere. Keine Ahnung, wo er das macht, wo er die immer bekommt. Er schreibt nur, danke, Heiliger Geist. Also ich muss schon sagen, das ist für mich eine Etage zu hoch. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite unglaublich herausfordernd. Die Frage ist mir ja, wie weit lasse ich mich denn herausfordern? Ihr kennt die Stelle von Paulus und das ist mir so wichtig, was er da sagt. Nein, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Ich glaube, eins macht er nicht, dir und mir heute Angst. Bitte, auch mich mit dieser Geschichte. Was könnte jetzt kommen? Es ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Was ich mir aus dieser Geschichte einfach mitnehme, das ist, ja Herr, das will ich dir glauben, deine Kraft. Ich will es einfach mitnehmen, zu sagen, jawohl, ich möchte ihn einladen, am Morgen zu sagen, Herr, hier bin ich. Was hast du heute vor? Würdest du mich bitte heute leiten? Mach mich heute stark. Ich brauche dich. Und ich finde es auch gut, so einzuschlafen. Gibt es da noch was, was ich in Ordnung bringen kann? Der Geist Gottes kommt in meine und deine Ohnmacht. Und er möchte einfach nur weiter, wenn wir möchten, Raum gewinnen. Und ich glaube, da passiert was, wo das passiert, in großer Schlichtheit. Nochmal zum Schluss das Wort von Paulus. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen.